Grenzenlos hören, Bayern 2. Notizbuch Freitagsforum. Die Gesprächsrunde im Notizbuch. Jeden Freitag zwischen 10 und 12 Uhr.
Was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen? Ein Baustein ist sicher die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren. Die Bereitschaft, das gesellschaftliche Klima mitzugestalten. Zum Beispiel, indem man in Flüchtlingsunterkünften hilft oder Kulturprojekte auf den Weg bringt oder Partnerschaften für benachteiligte Kinder übernimmt. Der Bayerische Rundfunk hat einen Wettbewerb der besten Ideen für bürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben. Gutes Beispiel heißt er. Und einige solcher guten Beispiele zeigt Ihnen jetzt Ina Kraus im Notizbuch Freitagsforum. Mit viel Zeit und ganzem Herzen.
Wir haben sogar mehr als ein Beispiel. Ich begrüße Amelie Saumweber. Sie hat einen Masterabschluss in BWL mit Schwerpunkt nachhaltiges Wirtschaften und ist bei Nearbees eingestiegen, was so viel heißt wie Bienen in deiner Nähe, einem Start-up, das die Welt verbessern und gleichzeitig damit Geld verdienen will. Frau Saumweber, um was geht's?
Ja, Nearbees ist ein kleines Social Startup aus München und wir möchten das Bienensterben bekämpfen. Es hat verschiedene Ursachen, zum Beispiel Krankheiten, dann Pestizidbelastung, aber auch die Imker gehen immer weiter zurück. Es gibt weniger Imker und die Imker halten weniger Völker. Und das ist unser Ansatzpunkt, denn ohne Imker gibt es keine Bienen und auch weniger Artenvielfalt in unserer Natur.
Und wie konkret helfen Sie den Imkern und damit den Bienen?
Nearbees ist eine Plattform, auf der sich Imker registrieren können online und dann können Kunden auf die Plattform gehen, ihre Postleitzahl eingeben und sehen, wo in ihrer Nähe der nächste Imker ist und dann direkt beim Imker ums Eck ihren Honig beziehen. So schaffen wir für die Imker einen Marktzugang, den sie sonst oft nicht hätten, beziehungsweise halt noch eine Alternative zum Wochenmarkt oder Honig beim Bäcker oder wie sie dann teilweise ihren Honig vertreiben, haben sie so einfach noch eine viel größere Kundengruppe und können ihren Honig dann über uns vertreiben.
Unser zweites gutes Beispiel kommt aus Söchtenau im Landkreis Rosenheim. Heike Maas ist zu uns gekommen. Sie ist Unternehmerin und Gründerin des Vereins Selbsthelfer, in dem sie sich auch ehrenamtlich engagiert. Herzlich willkommen, Frau Maas. Sie wollen sich nicht selbst helfen, sondern anderen. Wie funktioniert das?
Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben, und zwar eben für Flüchtlinge. Der Verein hat das Motto von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Unser Ziel ist es eben, Arbeitsmöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten von Flüchtlingen zu schaffen. Und die Produkte, die dabei entstehen, werden nicht verkauft, sondern eben an andere Flüchtlinge weitergegeben. Was wollen wir? Wir wollen schaffen, dass wir diese Menschengruppe aktiv integrieren in unsere Gesellschaft. Wir wollen eben, wenn ein Notstand herrscht, wenn etwas gebraucht wird, dass man nicht automatisch immer ruft nach Steuerzahler, Steuergeldern, sondern dass man sich selbst hinsetzt und sagt, okay, wie können wir das schaffen? Wie können wir uns selber einbringen? Und wir sehen auf diesem Weg auch die Möglichkeit, dass Werte vermittelt werden und vielleicht auch ein Stück weit unsere Themen, die wir ja in Deutschland haben, Demografie und Arbeitsmarkt, sind ja zwei ganz große Problemfelder, die wir bewältigen müssen in Zukunft. Und wenn uns gelingt, diese Menschengruppe aktiv zu integrieren, dann könnten wir da einen ganz positiven Beitrag leisten.
Der dritte in der Runde meiner Gäste ist Jürgen Nestl. Er ist promovierter Physiker im Ruhestand und Initiator der mobilen Werkstatt Hasenbergl. Er ist jeden Dienstag mit dem Werkstattwagen unterwegs, zusammen mit seinen Kollegen, die sich ebenso in der mobilen Werkstatt Hasenbergl engagieren, um Bedürftigen im Münchner Norden zu helfen. Herr Nestl, wie sieht das konkret aus?
Das sieht so konkret aus, dass wir uns einmal, wir sind 12 Menschen, meist Rentner, treffen und dann zu Menschen gehen, die unsere Hilfe brauchen. Und zwar Hilfe brauchen in dem Sinne, dass wir ihre Haushaltsgeräte, die nicht mehr funktionieren, in Ordnung bringen. Und da ist der Münchner Norden ein besonders gutes Beispiel, denn er gilt als die Gegend, wo man am meisten solche Reparaturen und Hilfen benötigt, die unentgeltlich sind und daher der Name und die Entstehung mobile Werkstatt Hasenbergl.
Also Sie sorgen dafür, dass unter Umständen keine neue Waschmaschine auch gekauft werden muss, sondern dass man vielleicht mit der alten noch ein paar Jahre weiterkommt.
Ja, das versuchen wir. Und es ist gut, dass Sie diesen Gedanken angesprochen haben. aus unserer Sicht ist es sehr oft so, dass Reparieren billiger, besser und umweltfreundlicher vor allem ist, als wenn man immer gleich Neues kauft. Und das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt für die mobile Werkstatt Hasenbergl, Neues nicht zu kaufen, Altes zu reparieren und damit Ressourcen zu schonen.
Herr Nestel, vom Doktor der Physik, der sehr eingespannt war im Beruf, zum ehrenamtlichen Handwerker. Wie passt das denn zusammen?
Ja, ist ein kleiner Umweg. Ich bin mit 63 Jahren vor mehr als 15 Jahren in den Ruhestand gegangen. Und ich war früher mal an einer Universität als Dozent tätig. Und der Gedanke kam mir in meinem letzten Berufsjahr, dass ich in der Zeit der Pensionierung auch eine solche Tätigkeit wahrnehmen könnte. Und ich habe nach meinem Ausscheiden aus der Industrie an der TU München einen Lehrauftrag über Projektmanagement, Grundlagen des Projektmanagements übernommen, habe da 7 Jahre lang Vorlesungen und Übungen und Seminare gehalten. Ja, und eines Tages kam in einer dieser Kurse oder dieser Seminare, die wir abgehalten haben, ein Vertreter der Caritas, der sich für das Gebiet interessierte und mir hinterher sagte: Herr Nestel, wir haben so viele Projekte und da laufen so viele auch nicht gut. Könnten Sie uns nicht ein bisschen Projekte nahebringen oder beurteilen oder uns Vorschläge machen, wie man die besser macht als... Und darauf bin ich angesprungen und bin zur Caritas gegangen und habe ein Jahr lang Projektmanagement gelehrt.
Und daraus ist diese Idee entstanden.
Und dabei ist die Idee.
Woher können Sie Waschmaschinen reparieren?
Einmal muss ich sagen, ich habe eine Familie mit 3 Kindern gehabt und da ist immer was kaputt gegangen. Das Radio, auch der Geschirrspüler oder die Waschmaschine. Wir können das eigentlich nur teilweise, muss man sagen, bei Waschmaschinen. Das ist generell ein Trend. Heute wird so viel Elektronik, die auch noch gekapselt und verschlossen und vergossen ist, in Geräte einzubauen, dass die Selbstreparatur immer schwieriger wird. Und es ist auch ein klarer Wille der Industrie offensichtlich, diese Selbsthilfe, die man sich angedeihen lassen kann, indem man vernünftige Schrauben und Muttern und Gehäuse für die Sachen, die kaputt sind, hat. Das wird immer weniger und insofern tun wir uns immer schwerer, aber wir versuchen es trotzdem, auch mit der komplizierten Elektronik, die heute bei jedem Gerät vorhanden ist, etwas zu leisten und wieder die Funktion zu erreichen.
Frau Maas, eine Banklehre, dann ein BWL-Studium. Heute betreiben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann ein Unternehmen, sind politisch aktiv und jetzt auch noch ein Ehrenamt. Was hat Sie bewogen, das anzugehen?
So wie in allen anderen Kommunen auch, gibt es bei uns eben auch Flüchtlinge in unserer kleinen Gemeinde. Und wir hatten dann eben Personen, die sich schon lange Zeit im Asylhelferkreis engagieren, eingeladen zu einem Stammtisch, weil wir hören wollten, wie geht's denn eigentlich, wie läuft's denn eigentlich, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und die haben uns eben auch berichtet, was Themen sind, Probleme sind. Und ein großes Thema ist eben die Beschäftigung der Flüchtlinge. Was können die Sinnvolles machen? Und das war dann auch so ein Stück weit die Hausaufgabe, die wir uns selber auferlegt haben und gesagt haben, okay, lasst uns doch das mal anschauen. Was können wir denn bieten für Möglichkeiten schaffen, dass Flüchtlinge beschäftigt sind? Wir haben uns dann damals im Landratsamt Rosenheim informiert. Bei uns im Landkreis gibt es sehr viele große Gemeinschaftsunterkünfte, Turnhallen, wo viele Menschen leben müssen. Unser Ziel war es, was können wir produzieren, was ganz konkret dort vor Ort in den Hallen das Leben ein bisschen leichter gestaltet. Und da war etwas ganz Einfaches, Schlichtes. Uns wurde dann eben gesagt, wir brauchen Möglichkeiten, wo die Menschen ihre Papiere aufbewahren können. Ja, das flattert alles, die Tür geht auf und alle Papiere flattern rum sozusagen, also Dokumente, Ausweispapiere, Krankenscheine und so weiter.
Was ja sehr wichtig ist für Flüchtlinge.
Ja, genau. Und die haben keinen Platz für sowas und haben das in der Brusttasche, in der Hosentasche, überall, aber es gibt keinen Platz. Und das war für uns der Angriffspunkt, sag ich mal. Wir haben dann eben mit dem Asylhelferkreis in Bad Endorf Kontakt aufgenommen. Da gibt es viele Frauen. Ja, und die haben uns dann auch eben Damen benannt, die unter Umständen Interesse haben. Und dann ist diese Idee entstanden, lasst uns doch Dokumententaschen nähen. Also eine Tasche, wo die Papiere eben in Zukunft ihren Platz finden.
Sie haben eine mitgebracht, ja. ein wunderschönes Modell in hellblau-weiß aus Dekostoffen, wo innen noch ein extra Fach ist, wo man auch die Dokumente unter Umständen ein bisschen voneinander trennen kann. ein selbstgenähtes und dennoch, ja, sie könnten es eigentlich fast verkaufen. Wie kommt das bei den Flüchtlingen, die diese Dokumententaschen bekommen, wie kommt das da an?
Ja, wir haben ja jetzt schon zwei Übergaben gehabt. Im Mitte November war die erste in der Halle in Aibling, jetzt letzte Woche auch in Raubling. Die Taschen kommen gut an. Wir haben ja, das, was Sie da sehen, sind ja so Produktionsmuster. Wir haben auch Stoffreste von der Firma Weißhäubel zum Beispiel, die stellen Schirme und Liegen her. Das sind alles ganz fröhliche Farben, schöne Taschen, feste Taschen, die daraus entstehen können. Und die werden sehr, sehr gerne genommen. Zusätzlich bekommt doch jeder eine Kartonmappe, da kommt sein Name drauf. Also das ist wirklich, jeder hat seine Tasche. Und ja, wir haben reißenden Absatz in den Hallen, also ganz positiv. Und das Schöne eigentlich ist auch, die Näherinnen sind alle dabei. Die geben diese Taschen den anderen Flüchtlingen direkt. Sie sehen also, dass sich der Kreis schließt. Ihr ehrenamtliches Engagement. Die Damen sind seit einem halben Jahr, kommen jeden Montag in Bad Endorf zum Beispiel und nähen jeden Montagnachmittag 2,5 Stunden für andere Menschen. Und das finde ich auch bemerkenswert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie die Übergabe selber machen. Und wenn ich ganz kurz noch sagen kann, wir haben zum Beispiel Sarah bei uns, eine junge afghanische Frau, die sagte dann zu mir, Heike, das war schön für mich. Sie war zum Beispiel in der Bayern-Kaserne. Und sie hatte auch Dinge bekommen, aber dieses Mal wäre sie auf der anderen Seite des Tisches gestanden. Mhm. Sie hat schenken können. Und solche Momente haben wir ja auch. Und die Frauen kommen immer wieder zum Nähen. Also das trägt sich wirklich gut.
Amelie Saumweber, als jemand, der gerade seinen Master in Betriebswirtschaft gemacht hat, warum sind Sie in ein Start-up eingestiegen, das erstmal nicht so viel Geld verspricht, weil es noch ganz in der Anfangsphase ist, auch ein sehr idealistisches Projekt erstmal in dieser Anfangsphase? Sie wollen nicht das große Geld machen?
Nee, mir ist wichtiger, was zu tun, was Sinn bringt. Deswegen, also ich finde, Wirtschaften kann nicht auf Kosten von Natur und Menschen gehen. Deswegen habe ich auch in meinem Master mich auf Nachhaltigkeit eben spezialisiert und dann auch ganz gezielt in dem Bereich eine Beschäftigung gesucht, weil für mich klar war, ich kann nicht einfach nur des Geldes wegen arbeiten, sondern ich muss dahinter stehen. Ich will mit dem, was ich arbeite, auch was Gutes tun.
Was kriegen Sie dann da zurück statt Geld? Ist das Sinn oder ist das Befriedigung am Ende des Arbeitstages? Was ist das genau?
Also es ist schwer zu beschreiben. Ich habe einfach das Gefühl, ich tue da was für eine gute Sache. Davon profitiere jetzt nicht nur ich, indem ich am Ende des Monats mein Gehalt kriege, sondern es ist was, was für die ganze Gesellschaft einen Nutzen hat. Es ist super spannend in einem Startup. Es gibt jeden Tag was Neues zu tun. Das ist natürlich auch toll für mich als Berufseinsteiger. Ich habe wahnsinnig viel Verantwortung. Ich kann mich da mehr oder weniger frei ausleben und eigene Ideen einbringen. Und solche Möglichkeiten hat man einfach nicht, wenn man in einen großen Konzern geht, wo alles schon festgefahren ist, wo die Richtung total klar ist und so. Da ist man einfach viel beschränkter und das ist für mich unglaublich spannend und motivierend.
Sind Sie denn selbst Imkerin? Haben Sie selber Bienenstöcke?
Noch nicht, aber ich habe schon immer die Augen offen nach einem Imkerkurs bei mir in der Nähe und werde wahrscheinlich auf jeden Fall mal einen Kurs machen. Das ist schon sehr spannend.
Aber Sie mögen eigentlich nicht mal so gerne Honig. Also Sie sind keine große Honigliebhaberin.
Das stimmt. Also,
darum geht es Ihnen nicht bei dieser Arbeit, an billigen Honig zu kommen.
Das ist natürlich ein Nebenprodukt. Also im Büro gibt es immer viel Honig. Aber ich war jetzt vorher gar nicht die große Honigesserin. Hat sich ein bisschen gewandelt, aber der Honig war jetzt nicht meine primäre Motivation.
Aber kurze Frage, ist es kein Widerspruch für Sie oder doch zu sagen, ich will Geld verdienen und auf der anderen Seite was Sinnvolles zu tun? Das klang ein bisschen so, als ob Geld verdienen mit nicht so optimalen Dingen im Sinne des Sozialen, der Umwelt und so weiter verbunden ist.
Ja, es ist ja oft schon so. Also ich bin froh, dass ich was gefunden habe, wo ich beides tun kann, Geld verdienen und was Gutes.
Eben, ja.
Und ist aber nicht einfach, also je nachdem, was man für eine Motivation hat, sich seinen Job auszusuchen.
Herr Nestel, haben Sie in Ihrem Berufsleben in der Industrie manchmal das Gefühl gehabt, Mensch, ich würde gern was Sinnvolles tun? Oder was gab Ihnen der Beruf, beziehungsweise was gibt Ihnen das Ehrenamt jetzt, was Ihnen der Beruf nicht gegeben hat?
Für mich war die erste große Überraschung und der größte Lerneffekt auch, dass ich in einem Beruf tätig war, wo ich mit einem gut verdienenden Mittelstand und großen Behörden zu tun hatte, für die ich Rechenanlagen konzipierte und auch programmierte und auslieferte. Ich habe nie ein Gefühl dafür bekommen und ich habe das erst später im Ehrenamt gelernt, dass es sehr viele, auch im Bereich in München, bedürftige, alte, hoffnungslos lebende Menschen gibt, die Hilfe brauchen und diese Hilfe nicht bekommen. Und das hat auf mich doch einen sehr großen Eindruck gemacht. Nicht, weil ich bei der Firma, bei der ich tätig war, unmoralische oder nicht umweltfreundliche Dinge getan habe, aber dass ich vor einer Welt von Menschen, die in Armut lebten, völlig verschlossen war. Ich habe so viel lernen müssen mit der mobilen Werkstatt Hasenbergel, weil ich da in Haushalte kam, die Hilfe brauchten, dass das für mich der ganz große Gewinn, würde ich sagen, war und auch neu, was nie mit meinem Beruf zu tun hatte.
Mit viel Zeit und ganzem Herzen gute Beispiele für das gesellschaftliche Engagement ist unser Thema heute im Notizbuch Freitagsforum. Mit dabei ist Amelie Saumweber von Nearbees in München, einem Start-up, das sich um Nachhaltigkeit und auch um das Thema Bienen und deren Verbreitung kümmert. Heike Maas von Selbsthelfer e.V. in Söchtenau, einem Verein, der Flüchtlingen hilft, anderen Flüchtlingen zu helfen. Und Jürgen Nestel, Gründer der mobilen Werkstatt Hasenbergel. Er hilft Bedürftigen mit kleinen Reparaturen in ihrem Haushalt und hat auch eine Fahrradwerkstatt ins Leben gerufen, wo Bedürftige ihre Fahrräder hinbringen können, um sie dort reparieren zu lassen. Frau Maas, jetzt hatten Sie davor nicht so viel Kontakt zu Flüchtlingen, bevor Sie Selbsthelfer e.V. gegründet haben. Wie hat sich denn Ihr Kontakt und auch Ihr Verhältnis zu Flüchtlingen und auch Ihre Weltsicht unter Umständen verändert?
Das ist tatsächlich, dass sich das sehr grundsätzlich verändert. Wir haben ja in diesen Nähgruppen, wir sprechen Deutsch, nachdem die Frauen aus sehr unterschiedlichen Regionen kommen. Wir haben in einer Gruppe ganz konkret Afghanen, Syrer, dann aus dem Irak Frauen, Eritrea und aus Nigeria. Und da ist die Arbeitssprache und die Verbindungssprache ist Deutsch. Wir können uns natürlich nur rudimentär unterhalten, aber wir können uns unterhalten. Und wir kennen uns mittlerweile auch schon seit 6 Monaten und wir sind sehr offen miteinander. Wir sind nur Frauen und wird auch ganz offen gesprochen, auch von zu Hause erzählt, auch von den Themen und Problemen, die sie jetzt gerade hier haben. Viele haben Kinder in Schulen und Kindergärten und man tauscht sich da aus. Und ich denke, wir wurden ein Stück weit bescheidener auch wieder in unseren Forderungen und unseren Wünschen an unser eigenes Leben. Das Leid, was in Syrien, Afghanistan jetzt gerade passiert, rückt einem richtig nahe, weil die Menschen erzählen auch, was zu Hause ist. Die haben ja noch Angehörige und haben da immer ganz live, was da gerade vor Ort passiert. Und ich sag mal, die Betroffenheit, die persönliche Betroffenheit nimmt auf alle Fälle zu. Es ist nahezu unmöglich, sein Leben ganz normal, sag ich mal, mit seinen privaten Schwerpunkten weiterzuführen. Also man ist da auf alle Fälle aufgerufen, sich da mitzuarbeiten, in irgendeiner Weise mitzuhelfen, dass es insgesamt funktionieren kann.
Frau Saumweber, bei Nearbees bringen Sie ja Hobbyimker zusammen mit Konsumenten, die unter Umständen Honig aus ihrer Region konsumieren wollen. Man bekommt diesen Honig dann in speziellen Tüten zugeschickt, die leicht in den Briefkasten packen und kann den dann ins Glas umfüllen. Eine Innovation, die Nearbees entwickelt hat, damit dieser Versand einfach passt. Wie stehen denn eigentlich die traditionellen Imker und vielleicht auch die Kunden, die ja viel günstiger ihren Honig zum Beispiel in Discountern kaufen können? Wie stehen sie? Wie läuft das an?
Also für Imker ist es teilweise schon erstmal schwierig mit dem Beutel. Gerade die ältere Imkergeneration ist da immer ein bisschen skeptisch.
Also man füllt den Honig ja in einen Briefumschlag letztendlich, der isoliert
ist. Genau, das ist sehr ungewöhnlich. Ein Beutel aus Verbundstoff, ähnlich wie ein Tetrapack, aber viel dünner. Da wird der Honig eingefüllt, anstatt ins Glas. Das ist für den Imker natürlich erstmal ungewohnt, aber es ist nicht schwieriger als ins Glas abzufüllen. Deswegen, wenn Sie dann erstmal die erste Hürde genommen haben und sich mit der Materie ein bisschen auseinandergesetzt haben, funktioniert es auch total gut. Der Beutel wird dann vom Imker mit dem Bügeleisen oben oder mit einem Schweißgerät verschlossen, dann in einen Briefkuvert, in einen Versandkarton gesteckt und kann dann direkt in den Briefkasten oder also in den Postkasten oder beim Kunden direkt eingeworfen werden.
Was gab es da schon mal Beschwerden von der Post, dass ein ganzer Briefkasten nach Honig riecht und verklebt ist? Ist schon mal eine aufgegangen?
Bisher noch nicht. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Der Vorteil ist natürlich auch für den Imker, dass der Versand einfach wirtschaftlich wird. Weil wenn er ein Glas versendet, dann kostet das der Versand genauso viel wie der Honig. Und teilweise muss der Imker dann ab einer bestimmten Bestellmenge irgendwie versandkostenfrei verschicken, was dann zu Lasten seines Gewinns geht. Und das hat er mit dem Beutel eben nicht. Der ist optimiert für den Versand, ist ressourcensparend und der kann er ganz einfach in den Briefkasten werfen, muss auch nicht zur Post gehen oder so.
Aber das Ganze läuft ja online und ja, Sie sind sehr jung, 28. Auch die Gründer sind noch eher jünger. Richtet sich das Ganze an die jüngere Generation?
Wir wollen schon beide ansprechen. Also klar, die Jüngeren sind da irgendwie einfacher zu fassen. Die sind auch
das ist ja auch eine neue Generation von Imkern herangewachsen, die das ganz anders angehen.
Genau, gerade in den Städten gibt es relativ viele junge Imker, jetzt auch mehr Frauen. Früher war das eher auch so eine Männerdomäne. Und die tun sich auch nach wie vor schwer mit online und mit unserem Konzept. Die Jungen springen sehr gut drauf an, haben da auch keine Probleme, online ihren Honig zu verkaufen oder in diesem Beutel zu versenden. Für die ist das eher spannend, da gibt es keine Probleme. Und auf Kundenseite ist es aber genauso gemischt. Also viele finden das super und innovativ, andere haben eher Bedenken mit diesem Beutel, hätten es lieber traditionell im Glas. Das macht aber einfach keinen Sinn, im Glas zu versenden. Und ich glaube, spätestens wenn man es dann ausprobiert hat und wirklich die Vorteile sehen kann, dann ist das dann auch überzeugend für die.
Wenn man in so einem Start-up arbeitet, ist das kein Job 9-to-5 wahrscheinlich, kein sehr ruhiges. Sie müssen sich auch engagieren, wahrscheinlich zeitlich, um da dieses Unternehmen wirklich zum Laufen zu bringen.
Ja, aber wenn man das gerne macht, dann ist es auch kein Problem und wir schauen schon, dass wir uns alle nicht total überarbeiten und auch noch Spaß an unserer Freizeit haben. Also das ist schon auch wichtig.
Keine Angst vor Selbstausbeutung.
Nein.
Herr Nestel, wie viel Zeit frisst denn Ihr ehrenamtliches Engagement?
Also wenn man fressen nehmen darf oder kostet, es ist immer ein ganzer Tag, der Dienstag, der morgens um 9 beginnt und abends um 5 oder 6 aufhört, also 10 bis 11 Stunden. Und in besonderen Fällen, wenn wirklich eine Notlage bei einem Klienten herrscht, durchbrechen wir auch den Dienstags als Beschränkung und gehen an anderen Wochentagen hin, um den Menschen zu helfen. Ich wollte noch eine Besonderheit dieser Arbeit erwähnen, was für mich überraschend war. Wir kommen sehr viel in Haushalte, wo ältere Personen sind, und zwar alleinstehende Männer und Frauen. Und wenn wir da reparieren, merken wir hinterher, dass wir gefragt werden über die Dinge, die wir hier auch besprechen, und dass diese älteren Menschen einsam sind und in der mobilen Werkstatt, wenn wir hinkommen, einen Gesprächspartner sehen, der sich ihrer annimmt, der sich sogar manchmal mehr als die reine Reparaturzeit vom Bügeleisen oder der Kaffeemaschine nimmt, um mit ihnen über ihr Schicksal, ihre Hoffnung, ihre Familie und andere Dinge zu reden. Auch das war für mich eine völlig neue Erlebniswelt, solche Menschen kennenzulernen und von deren Nöten und Sorgen und Armut etwas zu lernen.
Frau Maas, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie zum Beispiel auch die Geschichten der Geflüchteten hören? Das kann einem ja sehr nahe gehen und das kann einem auch manchmal zu viel werden. Gibt es da sowas, wo Sie sagen, ich brauche ein bisschen Abstand?
Die Frauen, die sich an den Projekten beteiligen und auch die Männer, das sind Menschen, die nach vorne gucken, die jetzt hier in Deutschland sind und auch eine Chance sehen in Deutschland, die eben bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen, die auch lernen wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Rosenheim eine Gruppe, das sind lauter junge Frauen aus Nigeria, ganz spannend, alle um die 20, 21, 22 Jahre alt, die wollen es schaffen hier, das merkt man schon alleine, wie die an die Sache rangehen, die waren noch nie an einer Nähmaschine und die wollen das lernen, die sind ehrgeizig. Also ich glaube, die schauen ganz arg nach vorne und wir müssen das auch respektieren. Da gibt es Menschen, die wollen auch gar nicht drüber reden und das ist auch gut so. Also das soll jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben diese Initiative, das ist in erster Linie auch auf meine Freundin, die Barbara Ottemeier, eben zurückgegangen. Wir wollten das ja für unser eine kleine Gemeinde austesten. Und uns ist dann gesagt worden, Flüchtlinge wären nicht so altruistisch, wollen das gar nicht, denken nur an sich. Und wir wollten diesen Gegenbeweis antreten und haben gesagt, nein, das probieren wir jetzt aus. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir das auch akzeptieren. Aber es funktioniert. Es funktioniert so gut, dass man jetzt auch weitere Gruppen insgesamt laufen. Jetzt schon 5 Gruppen. Unser Ziel ist, dass noch mehr Gruppen entstehen. Und das ist mir ganz wichtig. Also das sind alles Dinge, die für die Zukunft dieser Menschen steht.
Gibt es manchmal so Momente, wo Sie sagen, das ist mir zu viel?
Ja, natürlich. Ich grenze mich da insofern emotional auch ab, weil das ist das alte Spiel. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man hört, was alles passiert auf der Welt, hat man manchmal das Gefühl einer Hoffnungslosigkeit, einer Schwäche. Und die einen vielleicht dazu bringt, dass man denkt, oh, das bringt alles gar nichts oder das sind alles nur Tropfen auf dem heißen Stein. Bloß dann hat man aufgegeben. Ja, ich glaube da deswegen, und das ist bei mir genau der Punkt, wo ich sage, nein, das will ich auf keinen Fall. Das sind alles nur ganz kleine Schritte und wirklich nur ganz kleine Pünktchen, die wir da erreichen können, das weiß ich. Aber nichtsdestotrotz, wenn jeder ein bisschen was mithilft, dann funktioniert's. Das sind alles Initiativen, die weitergetragen werden sollen. Also insofern schützt man sich natürlich immer wieder mal. Ja.
Herr Nestel, gibt es bei Ihnen so Momente, wo Sie sagen, oh, jetzt 15 Jahre sind jetzt genug, das nervt mich jetzt? Oder Ehrenamt klingt immer so schön, aber es gibt sicher auch Tiefschläge.
Es gibt auch Tiefschläge. Es gibt, muss man leider auch sagen, Klienten, die uns als normale Handwerker ansehen und glauben, dass man die auch so behandeln kann. Nur, dass wir halt umsonst arbeiten. Und die sind da nicht besonders nett zu uns. Und
was hilft Ihnen dann doch weiterzumachen?
Überwiegend ist es dann doch die Dankbarkeit und der Erfolg, den wir sehen, wenn es uns gelungen ist, eine Waschmaschine, ein Radio, ein Fernsehempfänger wieder funktionsfähig zu machen. Dann ist eine ganz tiefe Dankbarkeit oft bei diesen Leuten vorhanden. Die sind allein, haben außer Fernsehen und Radio nichts. Und wir sind diejenigen gewesen, die ihnen das wieder funktionsfähig gemacht haben. Also der Dank der Klienten, dass man ihnen helfen konnte in ihrer Einsamkeit, das ist eines der ganz positiven, starken Erlebnisse. Ein negatives habe ich eben schon genannt gehabt.
Frau Saumweber, Sie haben es vorhin schon anklingen lassen, Herr Nestler hat Sie auch nochmal darauf angesprochen. Wenn man in einem Start-up arbeitet, das die Welt ein Stück weit verbessern will, steckt auch Kritik an der normalen Wirtschaft in Anführungsstrichen mit. Haben Sie das Gefühl, es müssten mehr junge Leute tatsächlich sich auch Gedanken machen, macht meine Arbeit Sinn?
Ja, ich wäre froh, wenn es so wäre. Ich meine, wir müssen schon auch schauen, dass wir irgendwie eine Welt hinterlassen, in der auch unsere Nachkommen noch gute Voraussetzungen finden. Und ich glaube, das kann nicht passieren, wenn die Wirtschaft so weitermacht wie bisher und eben oft nicht auf Umwelt und Menschen guckt. Deswegen fände ich es gut, wenn mehr da sich engagieren würden und in diese Richtung gehen würden.
3 gute Beispiele von Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Amelie Saumweber von Nearbees, einem Verein, der Imker und Konsumenten zusammenbringen will. Heike Maas, Gründerin von Selbsthelfer e.V. im Landkreis Rosenheim. Und Jürgen Nestel, der Gründer der mobilen Werkstatt Hasenbergl. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.